Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Am Mikrofon Ines Mali
und Svenja Uhl.
In der heutigen Sendung geht es um ein bedrückendes, aber dennoch sehr präsentes Thema: den Ukraine-Krieg, die Medien und die Folgen.
Wir, das heißt Masterstudierende der Medienwissenschaft, haben uns nämlich zusammen mit dem SWR Tübingen damit beschäftigt, wo wir den Ukraine-Krieg auch bei uns in Deutschland zu spüren bekommen. Für unsere Beiträge haben wir uns angeschaut, wie die Landwirtschaft, die Städtepartnerschaften, die Geflüchteten und die Regionalberichterstattung in Tübingen vom Krieg in der Ukraine betroffen sind. Geleitet haben das Projekt Professor Bernhard Pörksen und Marcel Wagner, Leiter des SWR-Studios Tübingen. So, wie starten wir denn jetzt, Ines?
Ja, ich würde sagen, bevor wir gleich voll ins Thema einsteigen, gibt es erstmal ein bisschen Musik. Die Black Eyed Peas stellen eine Frage, die uns alle in diesen Zeiten beschäftigt. Where is the love?
To the love, y'all, y'all.
People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And won't you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. Where's the love, y'all? Come on,
I don't know.
Where's the truth, y'all? Come on,
I don't know.
Where's the love, y'all?
People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek. Father, 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 help us.
The world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself,
where is the love? Where is the love? Where is the love?
Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me, got me.
one world,
we only got
one world,
that's all we got,
one world,
and something's wrong with it,
yeah.
Something's wrong with it,
yeah.
Something's wrong with the good world, world, yeah, we only got
one world,
that's all we got,
one world.
Black Eyed Peas mit Where is the Love hier auf Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Bei uns geht's heute um den Ukraine-Krieg und seine Folgen.
Ganz genau, die kriegen wir nämlich auch hier in Deutschland schon zu spüren. Ines, wie sieht's denn bei dir aus? Wo merkst du den Krieg gerade besonders?
Ja, gerade ganz aktuell eigentlich beim Heizen. Wir sind gerade dabei, für den Winter ganz viel Holz zu beschaffen. Wir haben zwar auch eine Ölheizung im Keller, aber denken, dass es trotzdem insgesamt günstiger sein wird, wenn wir mit unserem Holzofen heizen. Ja, also das ist so eine Sache und das finde ich schon krass, weil man sich mit Dingen beschäftigt, mit denen man sich vorher eben nicht beschäftigt hat, wie zum Beispiel jetzt, wie heize ich am günstigsten. Und sonst, ja, also beim Supermarkt zum Beispiel merke ich es natürlich auch.
Ja.
Wie sieht es da bei dir aus? Spürst du das auch?
Ja, besonders beim Supermarkt oder auch so beim Bäcker generell. Es ist alles viel teurer geworden. Es ist ja völlig egal, was die Nudeln, das Mehl, mein Lieblingstiefkühlprodukt, alles ist unglaublich teuer geworden. Und ich glaube, also mir macht das schon ein bisschen zu schaffen und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, oder?
Ja, sicher nicht.
Wir sind aber nicht die Einzigen, die unter diesen erhöhten Preisen leiden. Auch die Landwirte in und um Tübingen haben damit zu kämpfen. Woran das liegt, darum geht es jetzt in unserem ersten Beitrag. Ines, du warst doch dabei, oder? Erzähl doch mal.
Ja, klar, gern. Und zwar sind wir für unseren Beitrag bei Landwirten in der Region hier in Tübingen unterwegs gewesen und haben da mal nachgefragt. Vorher aber wollten wir erst mal wissen, wie gehen eigentlich die Tübinger mit den gestiegenen Lebensmittelpreisen um?
Also ich bin tatsächlich schon etwas schockiert, es sind schon ziemlich viel teurer geworden, zum Beispiel bei Butter kostet es irgendwie 3 Euro statt, ich weiß nicht, 1,80. Ja, muss man schon langsam gucken, wo man es dann kauft und wie man es kauft und was man dann auch wirklich verpackt oder wie häufig. Also ich habe jetzt den Konsum deswegen noch nicht eingeschränkt, aber ein bisschen drüber nachdenken tut man schon.
Ich kaufe mir gutes Brot, was länger hält, brauchen wir nicht so viel Brot. Brötchen kaufen ist Luxus eigentlich.
Man kann irgendwie weniger kaufen als sonst. Also man kriegt halt weniger für das gleiche Geld im Prinzip. Mein Kühlschrank ist leerer, sagen wir es mal so. Neulich habe ich ein Croissant gesehen für 1,40 oder sowas. Und das animiert einfach nicht mehr richtig zum Kaufen wirklich, wenn es zu teuer ist. Also, und dann gönnt man sich halt seltener was.
Ein warmer, vorsommerlicher Nachmittag im Botanischen Garten in Tübingen. Aber die entspannte Stimmung trügt. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs spüren viele mittlerweile am eigenen Geldbeutel. Warum ist das so? Warum sind die Lebensmittel eigentlich so schnell und so viel teurer geworden? Und was hat der Krieg in der Ukraine direkt oder indirekt an Folgen für die Landwirte rund um Tübingen? Um das zu klären, besuchen wir den Landwirt Christian Reuter auf seinem Hof in Tübingen-Hageloch. Ein schmaler Feldweg führt uns zum Kreuzberger Hof. Die Steine der Schotterstraße knirschen unter unseren Schuhen, als wir den Ställen entgegenlaufen. Die Luft riecht nach frischem Pferdemist, Wasser auf heißem Beton und nach dem aufgewirbelten Staub und Sand der Koppeln. Rund um den Pferdestall ist gut was los. Auch die Kühe im Stall daneben sind nicht zu überhören. Christian Reuter, der Chef des Biohofs, ist in ein Gespräch vertieft. Er winkt uns zu. Sein von der Sonne gegerbtes Gesicht schaut uns freundlich an. Und doch runzelt er seine Stirn, als wir ihn auf den Krieg ansprechen. Wir merken schnell, der Krieg geht ihm nah.
Also wir als Landwirte gucken den Krieg ja nochmal mit einem anderen Blickwinkel an. Die Königsaufgabe der Landwirtschaft ist die Ernährung der Menschen. Und nachher ist das so eigentlich bei uns ein bisschen in den Hintergrund gekommen, dass wir ja eine eigene Ernährung haben bisher und aber auch die Notwendigkeit, wie wichtig das plötzlich werden kann. Wenn ein Produzent wie die Ukraine ausfällt im Getreide, da fehlen, was weiß ich, 80 Millionen Tonnen Getreide, die jetzt vom Markt weg sind.
In Deutschland merken wir davon erstmal wenig. Die Tonnen Getreide fehlen woanders, in Ägypten oder Eritrea zum Beispiel. Welternährungsexperten warnen, dass der Welthunger weiter zunimmt. Hierzulande dagegen produzieren Landwirte mehr Getreide, als gebraucht wird. Dadurch kann ein bisschen Getreide in den Export. Aber 80 Millionen Tonnen, die fehlen, kann selbst die deutsche Landwirtschaft nicht auffangen. Das ist auch dem Hagelocher Landwirt Christian Reuter klar. Bei ihm persönlich werden die Auswirkungen des Krieges aber auf eine ganz andere Art und Weise spürbar. Auf seinem Bankkonto.
Mich persönlich, wir sind jetzt im Bio, wir sind von den hohen Preisen im Moment verschont. Also Einkaufspreise, uns trifft Energie praktisch, da trifft es uns natürlich schon. Das sind im Jahr sicherlich über 10.000 Euro, was wir jetzt allein höhere Dieselpreiskosten hin.
Die jährlichen Mehrkosten für Diesel sind erheblich. Aber nicht nur dort bemerkt der Landwirt die gestiegenen Energiepreise.
Schmierstoffe, die werden natürlich jetzt da auch teurer, was man braucht. Fett und Öl und die Sache. Und in der Folge wird natürlich jetzt Landwirtschaft allgemein schon belastet ohne Energiepreise. Die höheren Düngerpreise sind ja eigentlich die höheren Energiepreise 1:1 umgerechnet. Stickstoff wird aus der Luft gewonnen und da braucht man viel Gas dazu. Und dann kommen natürlich die ganzen Transportkosten. Das wird sich auch irgendwo durchschlagen.
Konkret heißt das, dass Landwirtschaft auch Logistik ist. Und diese leidet aufgrund der hohen Treibstoffkosten. Das produzierte Getreide muss nun auch zu einem höheren Preis abgeholt und transportiert werden. Hiervon sind alle Landwirte betroffen, bestätigt auch Jörg Kaut. Er ist der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Tübingen. Wir treffen ihn auf seinem Hof, auf dem geschäftiges Treiben herrscht. Das mit den hohen Energiepreisen wollen wir genauer wissen. Jörg Kaut hat die Entwicklung der Strompreise parat.
Durch den Ukraine-Krieg haben sich die Energiepreise in der Landwirtschaft, wie bei allen anderen Verbrauchern, natürlich massiv erhöht. Wann war das genau? September, Oktober war der Strompreis bei 3-4 Cent über eigentlich ein Jahrzehnt. Und seither ist er explodiert. Momentan, Mai, so wie es aussieht, Durchschnittspreis pro Kilowattstunde knapp 19 Cent.
Die Strompreise sind seit letztem Jahr also um 400% gestiegen. Und Strom brauchen die Landwirte. Von Wärmelampen in den Schweineställen bis zur Melkmaschine. Doch auch hier enden die Schwierigkeiten nicht. Ebenso die Kosten für Düngemittel, welche in der konventionellen Landwirtschaft viel eingesetzt werden, haben sich verdrei- bis vervierfacht. Und somit steigen die Preise aller landwirtschaftlichen Endprodukte.
Der Kollege, der Milchvieh hat, muss auch Energie einkaufen. Der muss sein Futter, sein Gras ernten. Die Kosten steigen auch. Er braucht Preissteigerungen, weil wenn er drauflegt, hört er eben morgen auf, muss aufhören. Und von daher habe ich die Befürchtung, dass wir erst am Anfang der Preise sind, die wir bis in einer Weile sehen werden.
Mit der Prognose ist der Tübinger Landwirt nicht allein. Auch Statistiker und Handelsexperten gehen von einem weiteren Anstieg der Lebensmittelpreise aus. Denn auf den Feldern, auf denen gerade der sehr teure Dünger verteilt wird, wächst die zukünftige Ernte erst noch. Wird die Butter oder das Croissant also noch teurer? Biobauer Christian Reuter hofft darauf, dass die Krise zeigt, dass ein Umdenken nötig ist. In der Landwirtschaft und bei den Verbrauchern.
Dass sich die ganze Situation wieder normalisiert, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber dass es wirklich auch ein dauerhafter Lerneffekt an die Bevölkerung ist, dass man sich besser bewusst wird, dass Abhängigkeiten immer problematisch sind. Wir können nicht mehr so wohlstandsmäßig leben mit Fleisch und mit Wegwerfen. Also bei uns wird ja fast ein Drittel der Lebensmittel weggeworfen. Da müsste man sich schon einschränken, aber bei uns würde niemand verhungern.
Die Eindrücke, die wir gewonnen haben, regen zum Nachdenken an. Die steigenden Energiekosten wirken sich auf alle Bereiche des Lebens aus. Von der Landwirtschaft bis zum Endverbrauch. Alle spüren die Konsequenzen des Ukraine-Kriegs.
Das war ein Beitrag von Lena Gehring, Ines Mali, Annalena Pomerenke, Lea Sachs und Jorinde Weinmann. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Ja, und die Landwirtschaft macht uns bewusst, welche Auswirkungen der Ukraine-Krieg auch auf unseren Alltag schon hat.
Ja, genau. Aber auch wenn uns das Problem bewusst ist, fühlen wir uns leider oft so, als könnten wir gar nichts anderes tun, als warten, dass sich die Welt bessert. Davon handelt auch unser nächster Song. Hier ist John Mayer mit Waiting on the World to Change.
Man, all my friends, we're all misunderstood. Bitte sag mir, dass alles wieder gut werden kann. Ich weiß, wir sind nicht dieselben, die wir mal waren. Die wir mal waren. Du machst aus Jahren eine Lüge. Dir ist egal, was ich fühle. Wann bist du so geworden? Sicher, dass es echt ist. Kann auch nicht glauben, dass du jetzt für immer weg bist. Bitte lüg mich an. Bitte sag mir, dass alles wieder gut werden kann. Ich weiß, wir sind nicht dieselben, die wir mal waren. Es ist alles so anders hier. Alles so anders hier. Bitte lüg mich an. Bitte sag mir, dass alles wieder gut werden kann. Ich weiß, wir sind nicht dieselben, die wir mal waren. Es ist alles so anders hier. Ich versuche zu atmen, diese Lungen versagen. Siehst nur zu, wie ich brenne.
Wie ich brenne!
Toxische Gedanken
von dir.
Ich spür, wie sie wandern. Von mir so sicher, dass es echt ist. Kann auch nicht glauben, dass du jetzt für immer weg bist.
Bitte lüg mich an, bitte sag mir, dass alles wieder gut werden kann. Ich weiß, wir sind nicht dieselben, die wir mal waren. Es ist alles so anders hier, alles so anders hier.
Bitte lüg mich an, bitte sag mir, dass alles wieder gut werden kann. Ich weiß, wir sind nicht dieselben, die wir mal waren. Es ist alles so anders hier, alles so anders hier.
Mit Lüg mich an, ein Hörerwunsch. Wir sind zurück bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle, heute mit einer Sendung über den Krieg in der Ukraine.
Wir Masterstudierende der Medienwissenschaft haben uns gemeinsam mit dem SWR-Studio Tübingen ein ganzes Semester lang mit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs beschäftigt. In mehreren Beiträgen berichten wir dann davon, wie wir die Auswirkungen des Krieges bei uns hier in Deutschland spüren. Wir haben gerade eben schon gehört, welche Folgen der Krieg für Landwirte hat. Aber nicht nur die Landwirtschaft trifft der Krieg schwer, sondern auch die Städtepartnerschaften.
Mittlerweile trifft es, glaube ich, rund 90 deutsch-russische Städtepartnerschaften. Tübingen hat ja auch eine Partnerstadt in Russland, Petrozavodsk. Kennst du die, Ines?
Nee, die kannte ich vorher noch nicht.
Das ist jetzt ganz interessant, denn die Tübinger Stadtverwaltung hat jetzt während des Ukraine-Kriegs die Partnerschaft mit Petrozavodsk vorübergehend ausgesetzt. Unsere Mitstudierenden haben deshalb mal nachgefragt, was Oberbürgermeister Boris Palmer zur aktuellen Situation sagt und wie andere Beteiligte mit dieser schwierigen Städtebeziehung so umgehen.
Gerade der persönliche Austausch und die Förderung der friedlichen Beziehungen stehen bei Städtepartnerschaften im Vordergrund. Wieso diese so wichtig sind, erklärt Dr. Rolf Frankenberger. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Tübingen.
Städtepartnerschaften grundsätzlich sind ein sehr wichtiges Element der kommunalen Außenpolitik letztlich sind oder auch die einzige Möglichkeit, tatsächlich außenpolitisch auch aktiv zu sein, dass das nicht einfach weggeworfen wird, wenn man historisch natürlich sehr, sehr viele gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit gemacht hat und damit auch einen wichtigen Beitrag dazu geleistet hat, dass es jetzt über viele Jahrzehnte auch in Europa friedlich zuging.
Doch was bedeutet es für Städte, wenn sie unter dem Druck des Ukraine-Kriegs lang gehegte Partnerschaften überdenken müssen? Wie wollen und sollen Städte weiter verfahren? Partnerschaften ganz abbrechen, wieder aufnehmen? Am Beispiel Tübingens und seiner Partnerstadt Petrozavodsk zeigt sich, dass das für alle Beteiligten ein schwieriger Prozess ist. Das Büro von Stefan Klingebiel ist so etwas wie das Zentrum der Freundschaft zwischen Tübingen und Petrozavodsk. Seit über 8 Jahren kümmert sich der städtische Mitarbeiter im Auftrag der Stadt Tübingen um die Beziehungen zur Partnerstadt in Russland. Fast 3000 Kilometer liegen die beiden Städte auseinander. Und doch sind sie in mittlerweile 33 Jahren Freundschaft zusammengerückt, berichtet Klingebiel.
Da entstehen natürlich auch Verbindungen, man kennt die Leute mit der Zeit, man weiß so ein bisschen, was da los ist und wie die Leute ticken. Also da ist man auch ein bisschen mehr involviert. Also das ist dann irgendwie auch nicht nur ein Job, sondern ja, es schafft viele Verbindungen über die Jahre.
Die russische Stadt liegt rund 400 Kilometer nordöstlich von St. Petersburg und ist Hauptstadt der Republik Karelien. Entstanden ist die Beziehung zwischen Tübingen und Petrozavodsk ursprünglich durch den Wunsch nach Verständigung und Versöhnung nach dem Kalten Krieg. Wie wichtig die Partnerschaft für Tübingen ist, erzählt Oberbürgermeister Boris Palmer.
Ich erinnere mich an 2 Reisen nach Petrozavodsk, wo wir sehr herzlich empfangen worden sind und insbesondere an die vielfältigen Kontakte des leider verstorbenen Jörg Bose, der in den 80ern diese Partnerschaft aufgebaut hat und teilweise Hunderte von Tübingern bis nach Russland gebracht hat in manchen Sommern. Das hat sich bewährt und hat auch einen Austausch für Schüler auf wirtschaftlicher Ebene ermöglicht. Das war also eine unserer wirklich intensiven und erfolgreichen Partnerschaften.
Vor der Pandemie habe ein reger kultureller und vor allem persönlicher Austausch zwischen den beiden Städten stattgefunden, erinnert sich Stefan Klingebiel. Schüleraustausche, Delegationsbesuche, Austausche der Stadtwerke und Kunstausstellungen. Unter der Corona-Pandemie hätten die Projekte bereits gelitten. Doch dann beobachteten alle, was sich am 24. Februar ereignete. Russland startete einen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Verwaltung der Stadt Tübingen sei schockiert gewesen, so OB Boris Palmer. Man habe sich gefragt, was machen wir jetzt mit der Städtepartnerschaft? Soll man sie komplett aufgeben? Doch welche Signale würde das senden?
Also es gab das ganze Spektrum der Meinungen hier in Tübingen, von denen, die verlangt haben, dass man sofort alles beendet, bis zu denen, die gesagt haben, das ist aber ganz falsch, die Kontakte jetzt auch nur einzuschränken. An der Universität hat man ja alle wissenschaftlichen Austauschprojekte gestoppt. Das nehme ich jetzt mal so zur Kenntnis. So hätten wir es als Stadt nicht gemacht, aber ist natürlich auch was anderes, eine Städtepartnerschaft und wissenschaftliche Zusammenarbeit.
Von einer kritischen Stimme in Tübingen erzählt uns Stefan Klingebiel.
Ich habe eine E-Mail bekommen von jemandem, der gesagt hat, man muss Russland auf allen Ebenen isolieren und selbst im Bereich Völkerverständigung und Unikontakt und was weiß ich, muss man alles abbrechen, um denen wirklich zu zeigen, dass das nicht geht. Wo wir aber dann anderer Meinung sind tatsächlich. Also ich kann die Haltung sehr, sehr nachvollziehen. Wir denken nur, dass es langfristig keine gute Lösung ist, ein Land komplett zu isolieren.
In Abstimmung mit der Stadtverwaltung und Gemeinderat entschloss sich der Oberbürgermeister, das weitere Vorgehen auch von der Haltung der russischen Partner abhängig zu machen. Palmer schrieb seinem Kollegen in Petrozavodsk einen Brief. Darin formulierte er eine klare Bitte. Der Bürgermeister solle sich im Sinne der Partnerschaft für den Frieden und für Völkerverständigung einsetzen. 2 Wochen später folgte eine Antwort aus Russland. In dieser wurde der Krieg zwar nicht erwähnt, aber der Bürgermeister von Petrozavodsk habe einen eindringlichen Appell gesandt, so Stefan Klingebiel.
Er hat gesagt, selbst in diesen schwierigsten Zeiten bittet er darum, dass wir diese Beziehungen aufrechterhalten, was schon ein eindeutiger Ausdruck ist.
Der Beauftragte für die Städtepartnerschaft berichtet auch von weiteren Kontakten nach Petrozavodsk, die zeigen würden, dass der Krieg nicht von allen begrüßt wird. So habe er kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine Mailkontakt zu einer ehemaligen Mitarbeiterin der Verwaltung von Petrozavodsk gehabt, die heute für eine NGO dort arbeite.
Sie hat gesagt, sie hofft einfach, dass wir das jetzt nicht irgendwie sehr negativ auf die Partnerschaft auslegen und dass die nicht beschädigt wird und dass die 30 Jahre Zusammenarbeit irgendwie weitergehen können im Sinne der Sache. Und ihr war das total unangenehm, das hat man sehr, sehr gemerkt.
Auch in Abstimmung mit dem Politikwissenschaftler Rolf Frankenberger habe die Stadt die Signale aus Petrozavodsk positiv bewertet und sich schließlich für einen Kompromiss entschieden, erläutert Oberbürgermeister Boris Palmer.
Wir haben nicht wirklich gesagt, wir lassen die Städtepartnerschaft ruhen, sondern wir reduzieren sie auf das, was unkritisch ist, indem wir einmal klar sagen, der Krieg ist aus unserer Sicht wirklich absolut inakzeptabel. Wir würden trotzdem gerne die Städtepartnerschaft beibehalten und das Gegenüber dann nicht sagt, wenn ihr den Krieg für inakzeptabel haltet, dann ist alles aus, sondern sagt, ja, auch in schwierigen Zeiten brauchen wir Städtepartnerschaften.
Die Partnerschaft vorläufig zu reduzieren, soll helfen, die in Jahrzehnten gewachsenen Beziehungen zu retten. Trotzdem schildert Stefan Klingebiel, der Partnerschaftsbeauftragte der Stadt Tübingen, dass es mit dem Fortschreiten des Krieges immer schwieriger geworden sei, mit gutem Gewissen einen Austausch mit der Verwaltung der Putin-Partei zu pflegen. Auch sei die Situation bedrückend und belastend, vor allem für die, die die Partnerschaft im Alltag mit Leben gefüllt hätten. Wie belastend zeigt sich, als wir Kontakt mit einer Frau aufnehmen, die selbst aus Petrozavodsk stammt und dort Familie hat, aber seit langem in Tübingen lebt und die Städtepartnerschaft sogar mit einem Verein unterstützt. Als wir zum verabredeten Interviewtermin erscheinen, hängt ein Zettel an der Tür, auf dem sie uns mitteilt, dass sie nicht in der Lage sei, uns Rede und Antwort zu stehen. Stefan Klingebiel glaubt, dass viele, die sich wie diese Dame um die deutsch-russische Freundschaft bemühen und familiäre Kontakte besitzen, unter großem Druck stehen.
Die Repression und die Angst in Russland ist schon relativ hoch, sich öffentlich zu äußern. Kann natürlich auch dazu führen, dass wenn man dann mal wieder nach Russland reist, da Familie besucht, dann wird man schon auch irgendwie begleitet und ich sag mal auch durchleuchtet, was man irgendwie so von sich gibt. Und da kann man natürlich auch die Konsequenzen spüren.
Klingebiel selbst glaubt, dass persönliche Kontakte helfen könnten, das Verständnis zu schaffen. Vereine wie etwa die West-Ost-Gesellschaft könnten solche Kontakte vermitteln. Am Austausch Interessierten rät er:
Bei der West-Ost-Gesellschaft einfach mal nachfragen. Also die haben auch nicht so viele junge Leute, die sich engagieren und dann vielleicht auch sagen, gibt es da irgendwie Kontakte? Könnt ihr mir ein paar Namen nennen, mit denen wir vielleicht einfach mal ein bisschen online schreiben oder uns dort treffen?
Wie genau es langfristig mit der Partnerschaft weitergehen soll, kann auch Oberbürgermeister Boris Palmer aktuell nicht sagen. Er selbst aber ist hoffnungsvoll und könnte sich vorstellen, selbst ein Zeichen zu setzen, wenn denn möglichst bald die Waffen schweigen.
Ich glaube, sobald der Krieg zumindest ruht und die Hoffnung auf Frieden besteht, könnte eine Reise nach Petrozavodsk ein gutes Zeichen sein, zu sagen, jetzt ist der Krieg vorbei, jetzt sprechen wir wieder miteinander.
Ein Beitrag von Gina Feiß, Amelie Gund, Luca Martusch, Katharina Sauer und Maxine Schneider über die Städtepartnerschaft zwischen Tübingen und der russischen Stadt Petrozavodsk, die jetzt während des Ukraine-Kriegs erstmal ausgesetzt wurde.
Ihr hört Radio Mikroeuropa mit unserer Sendung über den Ukraine-Krieg. Ein weiteres großes Thema des Kriegs, auch in den Medien, sind die Geflüchteten, die hier in Deutschland aus der Ukraine ankommen. Ihr habt dazu doch einen Videobeitrag gemacht, richtig, Sonja?
Ja, wir sind nach Reutlingen gefahren zu einem Verein, der heißt Dialog. Und die haben jetzt seit Kriegsausbruch schon wirklich viele Geflüchtete aufgenommen oder ihnen geholfen, sich hier in ihrem neuen Alltag zurechtzufinden. Es waren natürlich vor allem Frauen und Kinder und ja, wir sind einfach mal hingefahren und haben uns geschaut, wie dieser neue Alltag jetzt so aussieht.
Mhm. Und was waren da so eure Eindrücke?
Es war wirklich spannend zu sehen, wie sich alle gegenseitig geholfen haben. Also durch den Verein haben einige der Frauen jetzt auch wieder die Chance bekommen, irgendwie ihrem alten Beruf nachzugehen oder irgendeiner anderen Tätigkeit. Also da war zum Beispiel eine Yogalehrerin, die gibt jetzt Yogastunden für andere geflüchtete Frauen. Oder eine andere gibt Nähkurse. Zwei Psychologinnen waren dabei, die kümmern sich jetzt halt so ein bisschen um die anderen Geflüchteten mit psychologischer Betreuung. Und das zu sehen, wie sich da so alle unter die Arme greifen, war wirklich schön. Und ja, natürlich, sie sitzen alle so ein bisschen im selben Boot. Sie waren alle auch recht emotional und sie meinten, obwohl sie jetzt in Deutschland alle Möglichkeiten haben, ist es halt nicht das Gleiche wie zu Hause. Und das also hat auch uns dann ziemlich emotional gemacht, die zu sehen. Ja.
Ja, das glaube ich. Wir können ja gerne mal kurz reinhören.
Es fühlt sich unwirklich an, dass wir tatsächlich hier sind. Es ist, als ob sie jemand in eine andere Zeit und in eine neue Umgebung wirft.
Ja, das war ein Ausschnitt aus unserem Videobeitrag zu den ukrainischen Frauen, die nach ihrer Flucht aus der Ukraine in Reutlingen angekommen sind. Das ganze Video findet ihr übrigens auch auf YouTube und auf der Webseite von Radio Mikroeuropa.
Der Beitrag ist von Benjamin Frenzel, Nina Helfenstein, Sarah Karanuschit, Chiara Salter-Formaggio, Svenja Uhl und Nicola Wolfer. Weiter geht's jetzt mit ein bisschen Musik. Den nächsten Song hat Tom Odell am Bahnhof in Bukarest für die Geflüchteten aus der Ukraine gespielt, die dort angekommen sind. Seither ist es ein Lied der Hoffnung und eine Hymne des Friedens. Hier kommt Another Love.
Thank you. wanna take you somewhere, so you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Stefania, mamo, mamo, Stefania. Rozkwitaje pole, a wona sywije. Zaspiewaj meni, mamo, kolyskowu. Chociu jeszcze poczuty twoje rite słowo.
Bo na mene kolesala dala meni rytm i napane solo bole. Nie zabrać o mene, bo dala, bo na napane. Більше і від Соломона ломаними дорогами прийду я завжди до тебе. Вона не розбудить, не будить мене в синій бурі. Забере бабулі, дві тулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута. Як було дуже втомлена, гойдала мене так.
баба мені в копіку, запитайте піку, цю піку, я пепа пік своєї любові.
Hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, der Ukraine-Krieg, die Medien und die Folgen. Ja, das gerade war Kalush Orchestra mit dem Song Stefania. Und mit dem Song hat die Band dieses Jahr ja auch den Eurovision Song Contest für die Ukraine gewonnen. Verdient, wie ich finde. Und ja, damit sind sie dann auch ganz groß durch die Medien gegangen.
Ja, und um die Medien geht's auch in unserem nächsten Beitrag. Denn ohne die hätten die meisten von uns gar keine Ahnung, was in der Ukraine überhaupt passiert. Vielleicht lest ihr ja auch das Schwäbische Tagblatt, den Reutlinger Generalanzeiger oder die Stuttgarter Zeitung. Ja, Svenja, wie sieht's denn da bei dir aus?
Also ich muss gestehen, dass ich keine von denen abonniert habe, aber online schaue ich schon hin und wieder mal rein, um mich so zu informieren. Ja, aber gerade diese regionalen Tageszeitungen stoßen jetzt ganz oft an ihre Grenzen, wenn sie umfassend über alle wichtigen Aspekte des Ukraine-Kriegs berichten wollen. Und deshalb hört ihr jetzt gleich auch ein bisschen mehr über die Sorgen regionaler Zeitungen, die über den Ukraine-Krieg berichten wollen, aber leider nicht immer können.
Christian, was machst du diese Woche noch zur Ukraine? Hast du noch irgendwas auf dem Zettel?
Eine Frage, die Journalistin Hanna Spanheel im Redaktionsbüro der Stuttgarter Zeitung seit Kriegsausbruch regelmäßig stellt. Denn die Herausforderungen sind hoch. Obwohl die Zeitung in erster Linie regional erscheint, soll über alles berichtet werden. Über den Kriegsverlauf, über Aktionen der internationalen Politik und vor allem über die direkten Folgen für die Region. Dies bestätigt auch Klaus Irion, Chefredakteur des Zollernalbkuriers in Balingen. Zum Alltagsgeschäft mussten plötzlich Zusatzthemen bearbeitet werden, vor allem kurz nach Kriegsbeginn.
Das Hauptaugenmerk lag tatsächlich auf den Menschen, die geflohen sind aus der Ukraine und hier angekommen sind und auch Hilfsaktionen in Richtung Ukraine, Unterbringung der Menschen.
Dazu kam, dass Regionalzeitungen nicht nur Berichterstatter sind, sondern auch Ansprechpartner für die Leserschaft. Bei Problemen klingelte das Telefon, wurde die Hilfe der Medien gesucht.
Behördengänge sind uns angetragen worden, wenn es mal etwas schwerwiegender war. Wir können aber auch nicht, wissen niemand, der jetzt das Problem lösen kann. Wir können zwar darüber berichten, aber nicht unbedingt eine Lösung anbieten.
Situationen, die zusätzliche Belastungen für JournalistInnen bringen, sowie Mehrarbeit, die gerade für kleine Verlage mit begrenzten Personalreserven problematisch werden kann und bei denen die JournalistInnen mit besonderen menschlichen Schicksalen konfrontiert werden. Allein geflüchtete Frauen, Kinder, die Männer im Krieg zurückgeblieben. Themen, die auch bei Joachim Kreibig vom Generalanzeiger, kurz GEA, auf der Tagesordnung stehen. Der GEA sitzt in Reutlingen, berichtet vorwiegend für diesen Landkreis, aber auch für den Kreis Tübingen. Vor allem Porträts und persönliche Geschichten über Geflüchtete seien seit Kriegsbeginn dazugekommen, sagt der GEA-Redakteur. Auch Artikel über Hilfsinitiativen, Hilfstransporte sowie über Vereinigungen und Partnerschaftskomitees. Das schränkt Klaus Irion für den Zollernalbkurier allerdings ein. Die Anzahl und Themen der Berichte müssen sich an der personellen Situation und am Interesse des Publikums orientieren.
Deswegen ist es schon ein großer Schwerpunkt, zumal, Gott sei Dank muss man ja sagen, Corona etwas abgeebbt ist, auch in der Berichterstattung. Also wurde fast ersetzt durch diese Krise, auch im Lokalen. Hätten wir beides auf einmal gehabt letztes Jahr, wäre wahrscheinlich alles dann zusammengebrochen irgendwann. Wir tun eben dann da, wo sich die Dinge auftun, die wir glauben, dass diese hiesigen Leser persönlich betrifft oder auch so interessiert, da greifen wir dann zu.
Für die lokalen Berichte wird dann selbst recherchiert.
Vor Ort funktionieren die Informationsnetzwerke. Die Quellen sind erreichbar.
Wir selber beziehen unsere Informationen größtenteils von Gruppen, die sich eben um die Geflüchteten bemühen, um Familien privat, auf privatem Kanal oder eben über Gemeinderatssitzungen, Kreistagssitzungen, wo dann eben die politische Dimension und die finanziellen Auswirkungen diskutiert werden.
Solche Berichte über die Region können auch kleinere regionale Zeitungen selbst recherchieren und schreiben. Die finden sich in der Regel weiter hinten, im Innenteil der Blätter. Aber überregionale Themen, Berichte über den Kriegsverlauf selbst oder kriegsbezogene Aktionen der Politik können viele regionale Zeitungen gar nicht selbst abdecken. Klaus Irion muss zugeben, dass seine Redaktion da an ihre Grenzen stößt.
Das lässt einfach unsere Arbeitsart auch nicht zu. Dafür haben wir zu viele verschiedene Themen. Wir können niemanden abstellen, der sich nur um Ukraine kümmert. Könnte vielleicht eine regionale Zeitung oder ein Magazin oder ein Online-Medium besser tun. Aber das ist bei uns nicht möglich.
Daher übernimmt der Zollernalbkurier den überregionalen Teil vom Medienverbund der Südwestpresse mit Sitz in Ulm. So geht es auch anderen kleinen Zeitungen. Im überregionalen Teil sind die Mittel der regionalen JournalistInnen begrenzt. In der Regel haben sie auch keine KorrespondentInnen in den Kriegsgebieten. Häufig fehlen die finanziellen und personellen Möglichkeiten, um vor Ort zu berichten. Auch beim Reutlinger Generalanzeiger, sagt Redakteur Kreibig, sei man darauf angewiesen, Material oder komplette Artikel von Nachrichtenagenturen zu übernehmen und meist ungeprüft abzudrucken. Ganz anders sieht das bei größeren Verlagen wie der Stuttgarter Zeitung aus. Wenn Redakteurin Hanna Spahnheer die überregionale Berichterstattung plant, verfügt sie über deutlich mehr Mittel.
Wir haben ein eigenes Berliner Büro, die waren auch sehr, sehr viel dann mit diesen Themen natürlich beschäftigt und es waren dann auch jeweils wirklich eigene Autorenstücke und teilweise eben auch international, weil wir haben nicht nur für eine gewisse Zeit auch Leute in der Ukraine gehabt von hier, also von unseren ReporterInnen, sondern es gibt zum Beispiel auch einen Korrespondenten in Polen oder so, also der auch viel dann aus dieser Region berichtet hat und Ereignisse kommentiert hat zum Beispiel. Und wir haben eine Korrespondentin in Moskau. Also auch über diese Korris kam dann viel an Berichten.
Aber die gesamte Berichterstattung mit der eigenen Redaktion abzudecken, ist auch dabei nicht immer möglich.
Zum Beispiel am Wochenende sind wir jetzt auch in der Redaktion nicht so übermäßig gut besetzt. Da kommt es dann auch mal vor, dass man Agenturstücke nimmt. Aber da wird schon nach wie vor versucht, das viel mit eigenen Berichten abzudecken.
Hinzu kommt eine weitere Hürde für RegionaljournalistInnen. Joachim Kreibig vom GEA gibt unumwunden zu, dass viele nicht so vertraut waren mit den Verhältnissen in Russland und der Ukraine. An dieser Stelle kommen ExpertInnen zum Einsatz, die dann zur Recherchehilfe oder für Interviews herangezogen werden. Einer davon ist Klaus Gestwar. Der Tübinger Professor für osteuropäische Geschichte und Landeskunde beobachtet die Entwicklung in Russland und der Ukraine seit vielen Jahren. Er verfolgt auch die regionale Berichterstattung und schwankt zwischen Verständnis und Kritik.
In der Regionalpresse geht es ja natürlich darum, ein breites Meinungsspektrum abzubilden. Das heißt, da kommen auch Leute zu Wort, die vielleicht jetzt nicht die politischen Ansichten der Redaktion oder der Redakteure widerspiegeln, aber die eben auch eine Bedeutung in der politischen Landschaft haben, die dann Meinungen verbreiten, die mich des Öfteren auf die Palme treiben. Aber das ist ja auch etwas, das haben mir auch die Journalisten und Journalistinnen erklärt, dass es natürlich ihre Aufgabe ist, eben solche politischen Aktivitäten auch zu dokumentieren.
Klaus Gestwar ist klar, dass die JournalistInnen bei ungewöhnlichen Themen Schwierigkeiten mit den Hintergründen und komplexen Zusammenhängen haben. Für die Qualität der Berichterstattung entscheidend hält er die verantwortungsvolle Auswahl der InformantInnen.
Wenn Sie so wollen, die akzentsetzende Funktion von Journalisten und Journalistinnen besteht darin, mit welchen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Sie zu bestimmten Themen Rücksprache halten und wie Sie eben auf die Interpretationsangebote eingehen.
Redakteurin Spahnheel sieht die Rolle der regionalen Presse in Bezug auf die Kriegsberichterstattung klar vorgegeben, durch die Kundschaft. Der gehe es vor allem um die ganzheitliche Abdeckung der wichtigsten regionalen und überregionalen Themengebiete.
Also die Leute, die ein Abo haben, die haben, glaube ich, schon die Erwartung auch an uns, dass wir halt eben von der Außen- und Bundespolitik bis hin ins Lokale alles abdecken.
Regionalzeitungen. Sie erfüllen eine besondere Aufgabe in der täglichen Berichterstattung und für die Menschen in der Region. Auch wenn regionalen Redaktionen häufig eigene Mittel fehlen, versuchen Sie das zu kompensieren, um LeserInnen ein breites Informations- und Meinungsspektrum zu bieten. Sie können zwar nicht in direkte Konkurrenz zu überregionalen Medien treten, aber sie sind dennoch eine wichtige Informationsquelle für die Kundschaft vor Ort.
Die regionalen Medien und deren Umgang mit der Kriegsberichterstattung. Ein Beitrag von Serif Dündar, Elisabeth Held, Pauline Rothfuß, Vera Sauerbrunn und Lea Scherm. Hier bei Radio Mikro Europa, dem Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute mit dem Thema Der Krieg, die Medien und die Folgen. Jetzt wird's Zeit für den nächsten Song, oder Svenja?
Ja, wir machen jetzt weiter mit einem Song von einer ukrainischen Indie-Rock-Band, die heißt Vivian Mord. Der Song, der gleich kommt, heißt Ptaschetschka. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und heißt übersetzt Vöglein.
Я цілий день тебе не бачила. Холодний день, а я вся сталася гаряча, як зоря, але не сяяла. Була біда. А стала музика. Плела вінок, ходила в гості, я не дійшла, здається, зникла на межі твоїх думок, твоєї далечі. Я ж не плачу, 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 не плачу. А ти не можеш знати, як я тебе люблю. Ти лягаєш спати. Місяця зоря, ніхто не чув, як я співала, ніхто не чув, моя душа іще не знала, що ти є, а вже любила, і то вона. Пташечка моя одна, я так ніколи не співала для людей своїх мінорів. Моя одна, я цілий день просила волі.
Ich würde dir gerne deine Angst nehmen, alles halb so schlimm. Einfach sagen, diese Dinge haben irgendeinen Sinn. Doch meine Texte taugen nie für Parolen an den Wänden. Kein Trost spenden in trostlosen Momenten. Im Gegenteil, fast jede meiner Zeilen handelt von negativen Seiten oder dem Dagegensein. Ich hab keinen sicken Flow und ich schreib auch keine Hits. Aber gib mir eine Strophe und die gute Stimmung kippt. Ich wär gerne voller Zuversicht, jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt, der es schafft, all das einfach zu ertragen. Ich würde dir eigentlich
ist am Arsch, aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut. Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen, aber alles wird gut. Fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut.
Und wer meint? Großvater nicht seit 15 Jahren tot, würde er jetzt sagen, Mensch, Kinder, wie die Zeit vergeht. Wenn du denkst, dass es immer irgendwie im Leben weitergeht, holt dich Krebs straight back in die Realität. Geile Themen für Songs in diesen Zeiten, aber glaub an dich, geh deinen Weg, schaff dich einfach nicht zu schreiben. Tut mir leid, keine Sätze, die dich aufmuntern zum Schluss. Auch der letzte Track zieht einen noch runter in den Schmutz. Ich wär gerne voller Zuversicht, jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt, der es schafft, all das einfach zu ertragen. Ich schau dich an und würd dir eigentlich gern sagen,
alles wird gut. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut. Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen, aber alles wird gut. Fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut. Alles wird gut.
Live Krone 21, Nina Schuber, Kummer. Grüße an den Sektor.
Ja, ihr könnt es wahrscheinlich schon ahnen, der letzte Song hat es jetzt so ein bisschen verraten. Wir sind fast am Ende unserer Sendung angelangt. Kummer und Nina Schuber, die wir gerade gehört haben mit der letzte Song, greifen in dem Lied so ein bisschen so ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit oder Energielosigkeit auf. Und ich glaube, viele von uns fühlen uns im Moment genauso. Aber trotz allem wünschen wir allen Betroffenen in der Ukraine ganz viel Hoffnung, Mut, Zusammenhalt und Kraft.
Gemeinsam mit dem SWR haben wir Masterstudierende der Medienwissenschaft genauer auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs geschaut, die wir hier in Deutschland spüren. Ganz besonders danken möchten wir unserer Seminarleitung Professor Bernhard Pörksen, dem Leiter des SWR-Studios Tübingen Marcel Wagner und ebenso vom SWR Roland Altenburger, Magdalena Knöller und Thomas Scholz oder Shorty, wie ihn alle nennen. Natürlich geht auch ein Dank an unsere Mitstudierenden im Kurs. Serif Dündar, Gina Feiß, Benjamin Frenzel, Lena Gehring, Amelie Gund, Elisabeth Held, Nina Helfenstein, Sarah Karanuschic, Luca Matusch, Annalena Pomerenke, Pauline Rotfuß, Lea Sachs, Chiara Salter-Formaggio, Katharina Sauer, Vera Sauerbrunn, Lea Scherm, Maxine Schneider, Jorinde Weinmann und Nicola Wolfer.
An den Reglern saß für uns heute Robin Glücker. Die Musikredaktion haben Elisabeth Held, Nicola Wolfer und Jorinde Weinmann übernommen. Jorinde hat sich netterweise auch um die Organisation gekümmert. In der Redaktion saß Ulrich Hägele und als Autorin in der Sendung hatten wir Unterstützung von Annalena Pomerenke, Lea Sachs und Maxine Schneider. Ja, alle Sendungen zum Nachhören findet ihr jetzt in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Unibib. Und wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut mal vorbei auf unserer Homepage. Die findet ihr unter www.mikro-europa.de. Ja, und damit verabschieden wir uns jetzt auch schon. Svenja Uhl
und Ines Mali.
Und damit sagen wir Tschüss
und bis bald.